herzlich willkommen zu der dritten Folge von «Zeter Mordio», Kriminalfälle aus den vier Waldstädten. Ich bin Eva.
Und ich bin Dina.
Und heute erzählt uns Dina etwas aus einem von diesen vier Waldstädten, und zwar aus Uri. Und damals, ich habe wirklich noch nie so wenig gewusst und damals ist das wirklich alles. Ich weiß nicht mal, welche Zeit oder so. Das ist mein Intro für dich fertig.
Vielen Dank. Wir gehen ins 19. Jahrhundert. Und genauer gesagt gehen wir auf Güschene. Ein blutiger Streik. Eines der grössten Bauprojekte, das die Schweiz je realisiert hat, war wohl der Tunnelbau im Gotthard. Vor genau 150 Jahren, nämlich im 1872, haben die Bauarbeiten angefangen. Im Norden in Güschene sowie im Süden bei Airolo. Dass das ohne die heutige Technik ein riesen Aufwand war und eine grosse Präzision verlangt hat, ist, glaube ich, allen klar. Man hat neben Ingenieuren aber auch einfache Arbeiter gebraucht. Die Mineure, wie man sie genannt hat, sind vorwiegend aus Italien gekommen. Genauer, Bauern aus der Provinz Turin. Es war nicht einfach. Das Gestein war unberechenbar und alle paar Meter hat sich die Gesteinsschicht ändern. Es hat ständig Wassereinbrüche gegeben und Temperaturen sind stellenweise auf 33 Grad, später dann sogar auf 40 Grad gestiegen.
Oh.
Zum Verdeutlichen, wie schwierig das war, habe ich hier ein paar Fakten mitgenommen. Nach ein paar Monaten, nämlich Ende 1872, ist man im Norden 101 Meter vorangekommen und im Süden sogar nur 18 Meter. Der ganze Tunnel ist aber am Schluss über 15'000 Meter, also genau 15'003 Meter lang.
Ja, die drei sind hart, wenn das so lange dauert.
Ja, definitiv. Und nach einem Jahr hat man nicht einmal 1 Kilometer geschafft. Die Bauarbeiten sind also von Anfang an gross im Verzug gewesen. Und der Favre, das war der Chefingenieur, hat versprochen, den Tunnel in 8 Jahren fertigzustellen. Und wenn man gesehen hat, wie schnell er in den paar ersten Monaten vorgekommen ist oder in den ersten Jahren, ist das ein riesen Druck für ihn. Was ein grosses Problem war, je tiefer sie im Berg sind, je schlechter ist auch die Luft geworden. Das Belüftungssystem war nämlich alles andere als wirklich gut gewesen. Die unzureichenden Lüftungen hat das Schnaufen im mit Sprenggas gefüllten Tunnel massiv erschwert. Und wenn es zu wenig Druck, also das ist komprimierte Luft, die sie in Loks reingetan haben, also die Energie, die sie gebraucht haben für die Maschinen, wenig war, also wenn sie zu wenig hatten, haben sie das lieber für die Maschinen gebraucht, um für den Bau voranzubringen, als für die Lüftung.
Da sieht man die Bedeutung. Die Materialien sind eigentlich mehr wert als die
definitiv,
Menschen.
Definitiv, genau. Arbeiten. Und wenn man will, das ist noch ein lustiger Funfact, wenn man noch will, so eine Luftdruckmaschine anschauen, weil die sind ja immer oben drauf am Berg gewesen, zu Güschenen umeinander steht noch einer über dem Tunnel.
Okay,
also die
ja.
Kann man anschauen. Der Favre, eben der Chefingenieur, hat die Mineurzahlen ständig erhöht, weil er halt vorwärts kommen wollte. In Güschene hat es bis zu 1645 Menschen gleichzeitig an dem Bau gearbeitet. Plus natürlich die Ehefrauen, Kinder, Händler, Gewerbeleute wie Schuhmacher, Kleider, Spezerienläden, Dienstmägde oder auch Kellnerinnen, die teilweise auch beim Arbeiten, um ihr Salär ein bisschen zu erhöhen, den Beischlaf tätigt hat. Weil es hat kein eigentliches Bordell in Güschenen oben gehabt. Also es sind sicher bei Spitzenzeiten über 2'000 Menschen da gewesen, in einem Dorf, wo es vorher knapp 300 bis 400 Leute hatte. Es war wahnsinnig eng gewesen, weil wenn man Güschenen kennt, man kann sich dort ja nicht ausbreiten. Also es steht überall irgendwie eine Wand vom Berg dort. Ich tue jedem, wo mal, oder jeder, der mal in Güschenen ist, soll mitten auf diesem Platz stehen, auf dem Dorfplatz, und sich vorstellen, wie dort über 2'000 Leute innen und raus sind, und zwar unter katastrophalen Bedingungen, hygienischen vor allem. Man kommt ja alleine schon fast ein bisschen Platzangst über dort oben. Geschweige davon mit noch so viel mehr Leuten. Das hat auch dazu geführt, dass ein Unmut in der Bevölkerung gegeben hat. und es ist sehr rau zu und her gegangen. Beschimpfungen, Schlägereien und sonstige unschöne Begegnungen hat es täglich gegeben. Die Mineure haben bei einer 8-Stunden-Schicht ca. 3,90 Franken am Tag verdient. Ein grosser Teil ist dann wieder abgezogen worden für Essen und Unterkunft. Und wenn es keinen Platz mehr gegeben hat, dann sind sie bei Privaten untergekommen. Und dort war die Woche noch viel grösser. Übrigens, die Lampen, die sie braucht haben zum Arbeiten und das benötigte Öl dazu, mussten sie selber kaufen. Zusätzlich mussten sie 2 Franken für die Aufenthaltsgenehmigung in der Schweiz zahlen.
Ja, das ist unglaublich. Also sie haben ihnen eigentlich so etwas wie einen Pseudolohn gezahlt und abgeben sie gleich alles. Und vielleicht wollten sie etwas heimschicken oder so. Ja.
Gut, sie haben mega viel heimgeschickt, das können wir nachher dann noch.
Ah, okay.
Und einfach zum Vergleich zu haben. Ein Oberingenieur hat 40'000 Franken pro Jahr verdient.
Ach, gleich, wow.
Und wir reden ja von Lohnscheren. Aber das ist abartig. Weil, nehmen wir an, der Mineur hat die 3,90 dürfen pro Tag zu 100% behalten. Mhm. Und nehmen wir an, er hat 365 Tage geschafft.
Ja, und nur weil er nicht noch mehr hat können. Sonst hätten sie ihn sicher gezwungen.
Dann verdient er 1.423,50 im Jahr.
Ja.
Das ist ja abartig.
Ja, 40'000 ist auch hure viel für die Zeit. Weißt du, überhaupt?
Mega, mega. Und am Schluss ist da halt wirklich nicht mehr viel übrig geblieben. Aber die Mineure haben es gleich geschafft, irgendwie knapp 500'000 Franken in ein paar Jahren über die Poststelle in Göschenen auf Italien zu schicken.
Wie viele waren es schon wieder?
Was?
Wie viele Mineure?
Es waren immer unterschiedliche, aber es hat zur Höchstzeit sind fast 1'700, knapp, ein bisschen weniger.
Ja, einfach weisst du, dass man sich ein bisschen im Verhältnis vorstellen kann.
Genau, aber das sind natürlich, oder die sind immer wieder ausgewechselt worden, aus Gründen, wo wir dann auch noch kommen.
Oh, ja, dazu. Das ist sicher nicht lustig.
Genau.
Ja.
Also das heisst eigentlich, dass wir sie gehabt haben, haben sie so gross wie möglich können heimschicken oder wollen heimschicken und haben unter wirklich miserablen Bedingungen in der Schweiz gewohnt, besser gesagt gehauset. Man sieht aber auch, dass die Bevölkerung in Göschenen durchaus finanziell profitiert hat. Zum Beispiel die Helena Nell. Die Helena Nell hatte ein Haus in Göschenen, knapp 110 Quadratmeter mit 7 Zimmern und hat in das Haus 44 Leute hineingestopft. Also, und zusätzlich mit Wucherpreisen.
Mhm.
Also weit weg von irgendeinem Standort gewesen. Zustände draussen im Dorf sind dann übrigens genauso schlimm gewesen. Aber wie schon vorher gesagt, es hatte kaum Platz gehabt. Sie haben sich zum Teil das dritte Eisbett geteilt. Eis.
Ja.
Weil es hat 3 Arbeitsschichten gegeben.
Ah, okay. Ja.
Und dann konnte man einfach ein paar Stunden hinlegen, schlafen. Und den Rest hat man dann geschafft.
Mhm.
Es hat auch, wie ihr euch sicher vorstellen könnt, keine wirklich gute Infrastruktur gegeben für das Abwasser und fürs WC und so. An der Wand außerhalb hat es Fäkalienreste scheins gehabt.
Mhm.
Sie hatten auch einen Topf voller Wasser im Haus, wo sie sich alle zusammen geteilt haben.
Ja, also ich meine, logischerweise haben sie sich eigentlich jeden Tag oder immer noch in der Schicht müssen ziemlich waschen, weil du bist ja voll.
Ja, aber mit dem Wasser, das ist nicht jeden Tag gewechselt worden.
Ja, und dann teilst du dann eben das Bett noch mit 2 anderen, die genauso aussehen. Also ich nicht waschen so wie du.
Ja, und vor allem das 44. Eis als Töpfchen alle paar Tage, ist das, ja, das ist eine Gülle.
Da muss man irgendwie hoffen, dass es regnet oder so.
Ja, wirklich. Und ich kann mir vorstellen, dass es wirklich gottserbärmlich gestunken hat. Also es muss grauenhaft sein. Aber die Arbeit ist weitergegangen. Und so ist es auch der 27. Juni geworden, 1875. Ein Tag wie den anderen. Einmal zuerst. Am Abend, am 6. hat es einen Streit zwischen den Mineuren und dem Postenchef. Sie haben mehr Lohn gefordert und gesagt, sie gehen nicht mehr rein, bevor der Rauch von den Sprengungen nicht abgezogen wurde. Der Postchef hat von dem allem gar nichts wissen. Und so sind die Mineure wutentbrannt aus dem Tunnel gekommen. Auf dem Weg nach draussen haben sie das Gerücht verbreitet, dass eine Dynamitkiste brenne. Und so haben alle anderen Mineure auch gerade rauswählen und die Arbeitsstelle sofort verloren. Weil das ist hure gefährlich.
Ja, klar. Ja.
Draussen haben sie dann eine klare Ansage bekommen. Wenn es euch nicht passt, könnt ihr morgen den letzten Lohncheck abholen und gehen.
Und vorher noch alle Abgaben machen.
Natürlich, ja. Jesus, geht so weiter. Das haben die Chefingenieure übrigens immer wieder gesagt, weil so aufmüpfige Hacks scheint es schon zu geben. Doch das Mal hat es nicht geklappt. Und die Mineure sind ins Dorf und haben angefangen zu protestieren. Was denkst du? Die Mineure haben eine Lohnerhöhung gefordert, unter anderem. Um wie viel ist es gegangen?
Also vorher haben sie 3 Franken irgendetwas gehabt.
3 Franken 90, also im Schnitt.
3 Franken 90 im Schnitt. Dann haben sie jetzt Welle ein 5 Lieber.
Es ist um 1 Franken pro Tag gegangen. Ja. Also knappe 5 Lieber. Aber zusätzlich noch funktionierende Ventilationen, bessere Sicherheitsvorschriften. Also alles nichts Sonderliches, Unverhältnismässiges.
Ich habe noch ein paar Eimer voller Wasser. Ich habe noch gefordert.
Wegen der Dusche. Ja. Die Mineure haben beim Schichtwechsel am 10 Uhr an dem oben auch niemand mehr reingelassen. Also sie haben dort so eine Barrikade aus München gemacht. Ebenso am Morgen früh, und die waren die ganze Nacht dort oben gewesen. Ebenfalls am Morgen früh, um 6 Uhr, als die andere Schicht wieder angefangen hat, hat man die Leute nicht reingelassen.
Ich meine, wenn man überlegt, also wenn man sich ja gewöhnt ist, dass man Nachtschicht an hat und nachher muss in diesem huren Loch innen arbeiten, dann ist man vielleicht lieber eine Nacht lang einfach an der frischen Luft draussen. Also das ist das vielleicht sogar ein bisschen erholsam im Vergleich.
Definitiv, so
mal
genau.
Mal vom psychischen Stress abgesehen, wo man dann natürlich aussteht.
Genau. Aber der Oberingenieur hat mit dem nicht so viel anfangen, logischerweise, und hat dann beim Gemeindepräsident Hilfe verlangt. Und hat dann zusätzlich noch im Baubüro in Altdorf telegrafiert. Dort drinnen hat er 50 bewaffnete Männer und 30'000 Franken gefordert. Der Gemeindepräsident hat zur gleichen Zeit noch bei der Urnenregierung um Verstärkung angeklopft. Sie sollen doch den Landjäger von Göschenen mit seiner Bürgerwehr aufschicken. Am Schluss hat der Landammann sämtliche Landjäger von Altdorf bis Amstel nach Göschenen geschickt. Auf dem Weg rauf haben sich dann noch weitere Männer angeschlossen, um den Streik endlich zu beenden. Am 4. am gleichen Tag, also wir sind jetzt am 28. Juni, ist dann die erste Mannschaft von 22 Mann dort oben angekommen. Und sie haben dann aber sehr schnell gemerkt, dass sie nicht, es ist kein Durchkommen gewesen, weil die Mineure sind viel mehr gewesen. Und so haben sie sich wieder zurückgezogen. Erst als die Bürgerwehr auch noch angekommen ist, waren es rund 50 Männer gewesen. Zahlenmässig natürlich immer noch weit unterlegen von den streikenden Mineuren. Und dann ist der erste Schuss gefallen. Warum, weiss man nicht. Man weiss aber, dass es nicht von den Landjägern war, sondern es wahrscheinlich von jemandem, der eben nicht ausgebildet ist. Ein Schiessbefehl hat es nämlich kennengelernt. Auch der ganze Ablauf war nicht klar. Jedoch hat das Wirkung gezeigt und Demonstranten haben sich aufgelöst, jedoch nicht ohne Verlust. 4 Tote und etliche Verletzte sind unter den Mineuren gewesen. Nämlich der Doselli, Constantino, De Antonio, 20 Jahre alt, der Merlo Giovanni, 26, der Gotta Giovanni, 25, und der Villa Salvatore, dort war das Alter nicht bekannt gewesen. Nach dem Streik sind noch mehrere Tage die kantonale Infanterie und eine unbewaffnete Bundesintervention da oben gewesen. Eine Bundesintervention ist vom Bund aus gestellte Mannschaft, die für Ruhe und Ordnung in der Gesellschaft schaut und die auch wieder herstellt.
Egal wie unterdrückend sie ist, die Ordnung.
Genau, aber da bin ich mir nicht so sicher, wie tragisch denn das denn am Schluss war. Also die Bundesintervention, wir kommen dann noch auf die Rolle vom Bund und von die Rolle von der Urner, Kantonsregierung. Und da gibt es durchaus Unterschiede. Die Untersuchungen. Der Bund hat eine Untersuchung von dem Vorfall in Göschenen von der Urner kantonalen Regierung angefordert. Der ist auch angefertigt worden, jedoch war der für den Bund ungenügend gewesen. Vor allem, weil praktisch nur strafrechtliche Aspekte vom Streik behandelt worden ist. Der Urner Landmann Lusser hat zum Beispiel die Geschichte gestreut, dass die Italiener zuerst mit Pistolen auf die Landjäger und ihre Männer geschossen hätte. Das weiss man, dass das nicht stimmt.
Ja, also ich habe als erstes jetzt gedacht, die haben ja wahrscheinlich auch gar keine Pistole.
Kommt noch dazu.
Ja.
Darum hat der Bund gesagt, wir machen eine ergänzende eigene Untersuchung. Mhm. Mit drei Schwerpunkten. Erstens die Beziehung zwischen Unternehmen und den Arbeitern. Zweitens die sanitären Verhältnisse. Drittens die Berechtigung der polizeilichen und militärischen Massnahmen vom Kanton Uri. Der Hans Holt, ein Ständerat von Chur, hat die Untersuchungen geleitet. Und das ist sehr spannend. Er hat zwei Berichte angefertigt.
Okay.
Der erste war öffentlich, gerade unmittelbar nachher, und ist im Bundesblatt abgedruckt worden. Mhm. Dort innen hat der Holt neben dem Hergang der Ereignisse vor allem die schwierigen Arbeits- und Wohnbedingungen der Gastarbeiter beschrieben. Viele Arbeiter der gemeinsamen Menage machen, ernähren sich bei einem Aufwand von täglich Centim 60 bis 80, was bei der konsumierenden Tunnelarbeit nach Angaben der Ärzte durchaus unzulänglich ist und zu mehrfachen Krankheitserscheinungen Veranlassung gibt. Und jetzt gibt es ja eben noch den zweiten.
Mhm.
Und der zweite ist nicht viel später angefertigt worden, aber ist erst die Forschung des Historiker Kuoni an der breiten Öffentlichkeit bekannt worden.
Mhm.
Oder überhaupt bekannt worden.
Also erst recht viel später.
Ja, also Ende 20. Jahrhundert.
Ja.
Der Holt hat dort drinnen die mangelhafte Rechtsstaatlichkeit und die sanitären Zustand auf den Grossbaustellen kritisiert. Fast zur gleichen Zeit wurde zu Airolo beim Tunneleingang ein Arbeiter ermordet. Es wurde nicht einmal der Name desselben ermittelt, geschweige denn weitere Untersuchungen gepflogen. Das hat er auch gesagt, er hätte noch weiter in dem Bericht drin, ist auch gestanden, dass es miserable Zustände wirklich katastrophal sind.
Mhm.
Und auch, dass zum Beispiel ein Verbrechen passiert ist in Göschene. Und dann hat man den Täter erfasst und so. Und anstatt ihn einzusperren, hat man ihn einfach heimgeschickt.
Weil das einer war von den Ansässigen?
Nein, nein, das war ein Italiener.
Ja.
Und man hat den lieber den irgendwie, eben über den Gotthard wieder zurückgeschickt, mhm, als für ihn noch müssen, dass der Staat noch muss seinen Gefängnisaufenthalt zahlen. Mhm. Natürlich hat es unter diesen Arbeitern nicht nur nette Menschen gehabt.
Ja klar, und ich meine, das treibt dich ja auch wahrscheinlich anhand von dem, was du unter normalen Umständen würdest machen, oder die prekären Zustände.
Genau, genau. Die Auswirkungen leiden nicht allzu viel.
Mhm.
Einige Quellen sagen, dass der Favre, eben der Chef, mhm, eine Art Unfall- und Krankenversicherung hat müssen einführen, in der er auch in der bei einem Todesfall der Hinterbliebenen hat müssen etwas zahlen.
Mhm.
Ob und in welchem Rahmen das dann auch umgesetzt wurde, kann ich ehrlich gesagt nicht herausfinden.
Ja.
Das weiß ich einfach nicht.
Ja, da müssen wir auch tiefe Quellen rein.
Mega, mega, mhm, ja. Was aber war, ist, die Mineure haben ab jetzt den Lohn bar bekommen.
Aha, und das ist natürlich viel besser. Vielleicht, weil sie dann die Abzüge besser unter Kontrolle haben oder so. Aber also ja, jedenfalls nicht mehr Lohn.
Mhm.
Ja, ja.
Was noch spannend ist, vor allem aus heutiger Sicht, der Kanton Uri hat im Bauunternehmen eine Rechnung gestellt für den Niederschlag vom Streik.
Ja, klingt fair, solange sie es dann nicht weitergegeben haben, also ja, an die Arbeitenden.
Nach 21 Verhandlungen hat der Favre einen Teil dieser Summe gezahlt. Das war auch der erste Streik der modernen Schweiz mit Todesopfern. Und der Anfang von zahlreichen Arbeitskämpfen, die sich dann im Generalstreik 1918 kumuliert haben. In der Schweizer Sozialgeschichte jedoch war der Streik in Göschene ein singuläres Ereignis. Es war ein spontaner Streik von Ausländern, der sich leider nicht in die Erfolgsgeschichte der Gewerkschaften einreihen konnte. Genau, und ich habe jetzt einfach mal relativ kurz das Ereignis erzählt.
Mhm.
Und es hat aber noch anders gegeben. Zum Beispiel, ich habe da so ein Buch, wo eigentlich, es heisst der Streik der Tunnelarbeit am Gotthard 1875. Und das ist ein Buch, das rein nur aus Quellen besteht.
Okay, ja.
Also Zeitungsartikel, aber die Berichte sind da drin. Mhm. Was ich da auch gefunden habe, war, auf der ganzen Gotthard-Linie hat es 307 tödliche Arbeitsunfälle gegeben. Mhm. Und mindestens 847 Menschen sind krüppelhaft worden. Was man dazu muss sagen ist, habe ich an vielen Quellen dann auch gefunden, dass man das gar nicht richtig aufgeschrieben hat.
Das habe ich jetzt aber auch gerade gedacht. Mhm. Also erstens, krüppelhaft ist ja sicher also so ein Quellenbegriff, oder?
Ja, ich.
Und dann, ja, dass es dann umso erschreckender ist, wenn man sich eben vorstellt, wie hoch es denn die Dunkelziffer ist. Mhm.
Und vor allem, und ich habe auch gelesen, dass es die meisten Arbeitsunfälle, also wir reden hier nicht von Lungenkranken und all dem Zeug, und irgendwann hat es noch eine riesige Seuche gegeben, die durch ist, und man weiss, glaube ich, bis heute nicht so genau, was das war. Aber von denen redet man schon gerade gar nicht. Mhm. Und die meisten Unfälle, Arbeitsunfälle, sind natürlich eben Steinschlag und so, aber scheinbar wirklich die meisten Verkrüppelungen sind sie, weil sie haben ja eine Schiene drin gehabt, wo sie das Material, das sie abbauen haben, rausgeschoben haben. Ja. Oder? Und auf diesen Schienen sägen immer wieder Leute drunter kommen.
Unter den Wagen, ja. Aha.
Und ja, also ich... Dort oben hat man da wahrscheinlich einfach eher ein Bein abgeschnitten.
Ja.
Als irgendetwas anderes. Genau. Aber der Favre, und das ist auch ein bisschen seltsamer Mensch gsi manchmal. Vielleicht zuerst zu ihm. Er hat noch nie in seinem Leben einen Tunnel gebaut. Auch nicht so einen riesigen.
Ja gut, das ist vielleicht auch schwierig.
Ja gut, ja, aber nicht im Ansatz. Ja, nicht okay, im Ansatz, ja. Irgendetwas verhältnismäßig Ähnliches. Mhm. Und er war auch sehr jung und er war aber sehr von sich überzeugt. Wo die Idee aufgekommen ist, eben den Gotthard-Tunnel zu bauen, um den Italien oder den Süden mit dem Norden zu verbinden, hat man das ausgeschrieben und sich daran beteiligt finanziell, haben vor allem Private, aber auch Italien, die Schweiz und Deutschland. Mhm. Weil Deutschland hat zu dieser Zeit die Höhe nicht so auf der gleichen Bühne gehabt wie Frankreich und haben nicht immer bei den Franzosen durch, sondern sie haben lieber über die Schweiz.
Ja.
Und er hat sich dann, also das ist ausgeschrieben worden und so, und er ist dann gekommen und hat gesagt, ah, ihr habt 9 Jahre geplant, auch das ist schon viel zu wenig.
Ja. Ja.
Er ist dann gekommen und hat einfach gesagt, ich mache ein Yacht. Aber er hat keinen Plan gehabt. Sonst hat er es einfach behauptet.
Einfach in einem Selbstbewusstsein. Ja. So ein bisschen hinstehen, ja. Ein bisschen etwas behauptet. Ja. Und wenn sie es einem abkaufen, hat man einen Job, wo man 40'000 Stutz
im Jahr hat. Er hat natürlich mehr verdient. Er hat viel mehr verdient. Ja.
Ah, stimmt, das war der Oberingenieur.
Ja, ja. Ja, ja, genau. Und er war ja der Chef, der La-Chef gewesen, ja. Auf jeden Fall, das zeigt ja auch ein bisschen auf, oder? Weil nur schon im ersten Jahr, was nur 1 Kilometer vorwärts gekommen sind, und sie haben mindestens 15 vor sich gehabt, hat er einen riesigen Druck gehabt. Und später haben dann auch die Geldgeber und der Bund den Druck noch viel grösser erhöht. Und er hat müssen, er ist vorher gestorben, aber er hat müssen pro verspäteten Tag 200'000 Franken Strafe zahlen und nach einem Jahr 8 Millionen.
Wow.
Und das sind im Milliardenbereich heute. Also es ist völlig wirr auch. Also ich meine, das ist völlig wirr. Hat er dann, eben wegen dieser ganzen Unglücksfälle in Klammern oder in Strichli, einen Brief geschrieben an Bund. Und ich habe da eine Zusammenfassung und da hat es ein paar lustige, oder nicht lustige, spannende Stellen. Das hat er im 76 geschrieben, also rund 4 Jahre Bau. In der Liste der 54 Todesfälle sind auch diejenigen enthalten, welche durch Unvorsicht selbst verschuldet sind. Wir haben die nötigen Empfehlungen gegeben und ein strengeres Überwachungssystem ist eingerichtet. In diesen Tagen ist der Vortrieb der Richtstollen um 7'500 Meter angelangt. Und er sagt dann halt auch, dass so eine grosse Arbeit Opfer halt durchaus möglich sind, oder? Also,
solange er sie nicht selber muss bringen muss oder seine Familie.
Und keine menschliche Voraussicht kann alle Hirngespinste besiegen, welche die Natur uns entgegenstellt. Die größte Verantwortung, Klammere, für die Unglücksfälle, muss also die Natur selbst übernehmen. Also, das ist krass.
Nein, nicht die prekären
Arbeitsbedingungen. Nein.
Nein, es ist die Natur von seinem Charakter, meint der Denk, der dazu geführt hat.
Genau. Also, es ist wirklich noch krass. Was ich auch noch gefunden habe, ist, wir haben ja zwei Mannschaften gehabt, die dort hoch sind, auf Göschene.
Ja.
Und die eine Mannschaft war ja relativ professionell gewesen, also mit Landjäger und Militär. Und die zweite, die haben sie ja noch eingesammelt, unterwegs, beim Auflaufen. Und dort hat es genau einen gehabt, der Erfahrung hat.
Ja, also so ein bisschen ein wütender Mob.
Die anderen sind vor allem Landwirte gewesen, ein Knecht, ein Maler, sogar ein Briefträger.
Okay.
Genau, und Schuster hat es noch gehabt. Was auch noch spannend war, ist, es hat natürlich wahnsinnig viele Zeitungsberichte gegeben. Und da hat man die verschiedenen konservativ und liberal extrem gespürt.
Ja.
Also bei den konservativen Zeitungen ist eigentlich überall gestanden, so im Sinne von, die können ja froh sein und...
haben sie einen Job?
Ja, also wirklich schon ein bisschen in dem Stil, oder? Also jetzt nicht gerade wirklich so, aber die Fehler und die Schuld extrem bei den Streikenden oder bei den Mineuren gesucht. Und bei den liberaleren Zeitungen ist natürlich das Ganze aufgegriffen worden bezüglich Arbeitsrecht. Es ist nicht im eigentlichen Sinn ein klassisches Verbrechen, aber ich finde es noch...
Ja, es ist halt ein fortgehendes Verbrechen mit viel mehr Beteiligten. Das ist ein bisschen der Unterschied zu dem, was wir bis jetzt gemacht haben.
Aber ich weiss halt nicht, ob... Man weiss mega wenig.
Ja.
Also, weil man weiss eigentlich Zustände, wie die da sind, weiss man wegen dem Holt, wegen dem zweiten Bericht. Und sonst ist eigentlich nicht wahnsinnig viel aufgeschrieben worden.
Ja.
Der ganze Bau hat dann im Endeffekt 10 Jahre gedauert. Und wie wir vorhin gesagt haben, hat das der Favre ja nicht erlebt. Er ist im 79, also 1879 gestorben. Irgendwie an einer Bauchaortaris.
Okay, ja.
Es gibt einen mega guten SRF-Doc über den ganzen Bau von dem ersten Tunnel in Gotthard. Und die kommt eben auch der Kuoni zu sprechen, der den zweiten geheimen Bericht gefunden hat.
Ah ja.
Und das ist wirklich noch gut. Also da würde ich euch allen empfehlen, falls euch interessiert.
Zum Abschluss kommen wir jetzt wie immer noch zum Absackerli, wo ich dann mal vorbereitet habe. Unser heutiger Absackerli hat mit Schweizer und Luzerner Salaten zu tun, gerade zwei Waldstätten abdeckt, wo sich am 5. Mai 1845 plötzlich mit aufmüpfigen Weiber, denkt euch da Führungs- und Schlusszeichen, konfrontiert gesehen haben. Im Frühling 1845, also ein paar Jahrzehnte vor dem, was du jetzt erzählt hast, Stina, hat nämlich Bürgerkrieg in Luzern geherrscht. Die Liberalen gegen die katholisch-konservative Regierung. Die Bevölkerung war in zwei politische Lager gespalten und sind nicht gerade sehr friedvoll miteinander umgegangen. Sie haben sich regelrecht gehasst sogar. Es ist dann zu den sogenannten Freischarenzügen gekommen, mit denen die Liberalen die konservative Regierung wollten putschen. Aber sie sind gescheitert und in dem Mai 1845 sind fast 2000 Freischärler aus der ganzen Schweiz in den Jesuiten- und Franziskanerkirchen eingesperrt gewesen. Die Soldaten aus der Schweiz waren in der Luzerner konservativen Zilf geeilt und gerade von der Feldmusik verabschiedet worden. Sie haben mit dem Dampfschiff wieder heimzuwählen, wo plötzlich beim Zorgelgenhaus, die sich in Luzern auskennen, das ist das beim Schwanenplatz, wo immer die Gar ankommen mit vielen Leuten drin, dort im Ecke das Haus mit dem Turm, das ist das Zorgelgenhaus. Jedenfalls dort haben sich dann Frauen aus dem Pfefferverein an den Fenstern und auf der Galerie sind die dort aufgetaucht und haben ihre schwarzen Fahnen und Tücher zum Protest geschwungen. Die sogenannten Pfefferfrauen sind nämlich auf der Seite der damals freiheitlicheren Liberalen gestanden und haben so geheissen, weil sie ihren Feinden angeblich ein Gemisch aus Pfeffer und Tabak ins Gesicht geschmissen haben, um sie kampfunfähig zu machen.
Das moderne Pfefferspray.
Ja. Nein, also, ja, jetzt ist es der moderne Pfefferspray.
Also ja, 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 so, genau, genau.
Die Soldaten waren dann ganz entrüstet gewesen. In der katholischen Staatszeitung, sicher völlig unvoreingenommen, konnte man lesen, ich zitiere, «Augenblicklich trat unter den eingeschifften Truppen große Bewegung und Erbitterung ein. Laut wurde der gerechte Unwille über solchen Hohn und lauter noch die Drohung, sich selbst über solchen Schimpf zu rächen. Auch unter den Zuschauern war nur ein Schrei, herunter mit den Weibern! Kein Augenblick war mehr zu verlieren, um Unglück zu verhüten, weshalb der Herr Oberkommandant einigen Offizieren befahl, diesem Unfug sofort ein Ende zu machen.» Also offenbar ist ihnen das dann aber gelungen, oder? Mhm. Und so sei dann der Friede trotz der Frechheit der genannten Weiber wiederhergestellt worden. Wenn ihr jetzt wissen wollt, wer die Pfefferfrauen genau gewesen sind, was für skurrile Rangbezeichnungen ihnen von den katholisch-konservativen zugeteilt worden ist, Stichwort Freiheitsbügeleisen, und wie sie eben sonst noch rebelliert haben, dann könnt ihr das im Rundgang mit Pfeffer und Pfiff vom Frauenstadtrundgang Luzern erfahren. Dina und ich sind dort auch schon viele, viele Jahre Mitglied. Aber nicht ganz so lange, wie er existiert.
Nein.
Der Frauenstadtrundgang Luzern erforscht nämlich schon seit 30 Jahren, wir haben das Jahr das Jubiläum, Geschichte der Frau in Luzern und setzt die Erkenntnisse in spannende Rundgänge um, auf das unsere Leuchtenstadt feministisch auch immer ein bisschen heller wird. Dieses Jahr gibt es einen neuen Krimi-Rundgang, abgebrannt. Mehr verraten wir nicht. Daten und mehr Infos zu den öffentlichen Rundgängen findet ihr auf der Webseite frauenstadtrundgang.ch. Wir packen den Link dann wieder in die Shownotes. Jetzt kommen wir das erste und vielleicht auch das letzte Mal sogar etwas verlosen. Und zwar hat das Kollektivpräsidium beschlossen, dass wir 2 Gutscheine für den öffentlichen Rundgang und das Kartenspiel, das letztes Jahr rausgekommen ist, mit dem Titel «Geht's noch? Das Unspiel zur schweizerischen Emanzipationsgeschichte» dürfen verlosen. Also ihr könnt uns eine Mail schreiben an zermordio@gmail.com. azmordio@gmail.com, um es wiederholen, falls ich es etwas schnell gesagt habe. Mit dem Stichwort Absackerli. Oder ihr dürft uns auch euer Lieblingsbier schicken, dann müssen wir es vielleicht mal ausprobieren. Nächstes Absackerli.
Genau. Mit Namensnennung natürlich.
Ja, ja. Genau. Wir werden eine gute Empfehlung abgeben. Ja. Das wäre die Werbung.
Ja, genau. Nein, und wenn wir schon dran sind, machen doch dort unbedingt mit. Das lohnt sich definitiv. Ebenso wären wir. Also es wäre mega cool für uns, wenn ihr uns würdet abonnieren oder folgen auf eurer jeweiligen Plattform, wo ihr uns hört. Und wir haben natürlich auch Freude, wenn ihr uns bewertet, natürlich am besten mit 5 Sternchen. Ja. Aber um Rückmeldung und Feedback sind wir immer sehr dankbar.
Somit sind wir auch am Ende unserer dritten Folge. Merci fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bye bye.
Tschüss.